hallo und herzlich willkommen zur heutigen Dental Late Night Show. Heute zum Thema Demografie. Es ist die Dental Late Night Show im März 2025 und wir sind unmittelbar vor der EDS. Also ist es auch die letzte Folge vor der EDS und wir sprechen auch ein wenig über die EDS. Ja, wir sprechen über die Demografie. Ich habe das Thema vorbereitet und ja, Demografie, wer mich kennt und mir oft zuhört, der weiß, die Themen Personal, Demografie, Produktivität, künstliche Intelligenz, das sind so Sachen, mit denen ich mich sehr gerne beschäftige. Die hängen alle miteinander zusammen und die Demografie hat sehr viele Spielarten. Zum einen werden wir alle älter, zum anderen gibt es auch im Querschnitt eine Unterscheidung. Dann gibt es nochmal eine weitere Dimension mit Stadt und Land und wir fasern das alles mal ein bisschen auf, dass man dieses Bild der zukünftigen Zahnarztpraxis, das heißt, wie entwickelt sich eigentlich der Zahnarztmarkt, die Zahnarztpraxis in den nächsten 10 Jahren, das wollen wir hier mal ein bisschen näher bringen. Und da habe ich ein paar Folien vorbereitet, wer die Folien möchte, mit tollen Grafiken. Gerne E-Mail an henrizi@opti-hc.de und ich schicke es einfach kommentarlos raus als PDF oder so. Guckt euch das einfach an. Anfangen tun wir mit ein bisschen politische Philosophie-Debatte über das Thema Demografie. Das ist ein bisschen aus dem Reiche der Utopia, aber vielleicht ein bisschen unterhaltsam. Also, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun ab ins Gespräch. Stefan, herzlich willkommen zur Dental Late Night Show, mal wieder.
Wunderschön, na, wie schaut's?
Ja, eigentlich ganz gut. Das Wetter wird langsam besser, jetzt hier so Anfang März, unmittelbar vor der EDS. Wir haben heute keine technischen Probleme und Themen. Mega, ne? Also, wie könnte es besser sein? Wie geht's dir denn? Du warst lange nicht beim Friseur, sehe ich. Du musst so viel arbeiten, dass du nicht beim Friseur warst. Das fällt mir sofort auf.
Ich muss gar nicht zum Friseur. Ich habe meinen Friseur hier in-house. Wir haben das Gym in-house. Wir haben unsere Wohnung in-house, wir haben die Klinik in-house und eine meiner angestellten ZFAs ist gelernte Friseurmeisterin, die hatte früher einen eigenen Laden und die schneidet mir immer die Haare, die kommt dann hoch und dann kriege ich einen richtig freshen Haarschnitt und trotzdem finde ich zu wenig Zeit, um nur das zu machen. Also ja, aber nächste Woche haben wir Termin, glaube ich, Dienstag oder so.
Sehr gut, dann muss eigentlich nur noch der Lidl und der Aldi bei dir reinkommen und dann brauchst du ja gar nirgendwo mehr hin, ne?
Ja gut, das nennt sich dann ja HelloFresh, ne?
Ja.
Beziehungsweise, wie heißen die nochmal?
Flink?
Ja, Flink? Nee, Picknick, so.
Picknick, ja.
Ja, mhm. Zum Beispiel. Also machen wir eh schon die ganze Zeit. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einkaufen war. Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich mich im Supermarkt zurechtfinde, ehrlich gesagt.
Stefan, bist du ein bisschen weltfremd geworden?
Ich glaube, ja. Ey, ehrlich. Boah, wann bin ich? Bus gefahren bin ich letztens. Das war crazy. Das war richtig crazy.
Ich glaube, du bist ja auch so sehr in deinem Tunnel drin und bist die ganze Zeit am Wegmachen und dann ist es ja auch normal, dass man das eine oder andere assistiert bekommt. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwann nicht mal weißt, was irgendwie ein Kilo Äpfel ja kostet, ne? Oder irgendwie, wenn man so ein bisschen den kompletten Bezug zum Leben verliert, ich glaube, das wird dann ein bisschen schlecht, aber ich glaube, da kann man gegenarbeiten.
Also wenn du diese Daily-Sachen halt nicht mehr machen musst, ist das schon gut. So, und ja, ich übertreibe ein bisschen. Ich war letztens auch mit Kathi irgendwann nochmal irgendwo in der Innenstadt und dann sind wir irgendwo reingegangen, ne? So, und dann haben wir da 2, 3 Sachen gekauft. Aber dieses wirklich geplanter Großeinkauf, 1,5 Stunden, ja, das muss ich nicht machen. Weil ich mach's erstens ungerne, wenn es für mich so meditativ wäre oder so. Gibt's ja auch. Du machst so Daily-Tätigkeiten, Rasenmähen oder so. Du weißt, dass du gerade 20-fach unter deinem Stundensatz bist oder vielleicht sogar 100-fach. Aber du machst es trotzdem, weil es dir irgendwie, keine Ahnung, Entspannung bietet. Ne? Du würdest es auch umsonst machen.
Und weil du es vielleicht auch mal ganz andere Hirnregionen belastest. Es ist ja, also wie gesagt, die Erkenntnis ist nicht neu, die ist schon relativ alt. Und zwar ist die aus der Alzheimer-Forschung. Zum Beispiel, wenn du dein ganzes Leben lang Banker warst und dann mit 60 hörst du auf, Banker zu sein. Und das Beste für dein Hirn in dem Moment ist, nicht nichts zu tun, sondern zum Beispiel, was weiß ich, Spanisch kochen zu lernen oder so. Ne? Also am besten spanisches Restaurant aufzumachen. Das heißt, dass du richtig tief in eine ganz andere Materie, mit der du im Prinzip dein ganzes Leben nichts zu tun hattest, dich damit beschäftigst. Das ist eine wahnsinnig gute Alzheimer-Prävention. Und ich hatte ja hier so einen Hirnforscher drin, der hat das auch mal ganz genau erklärt, wie das so funktioniert und wie das dann miteinander, kann ich auch mal verlinken hier, das war total spannend. Frieda Beck war das. Das hat alles damit zu tun, dass wir eigentlich eine relativ alte Software im Hirn haben, die 40.000 Jahre ungefähr alt ist und die Software ist nicht darauf ausgerichtet, dass du sehr monokulturelle Tätigkeit machst. Das heißt, dass du den ganzen Tag ähnliche Sachen machst. Und ähnliche Sachen, verstehe mich nicht falsch, ähnliche Sachen sind auch komplexe ähnliche Sachen. Zum Beispiel Unternehmensführung ist eine sehr identische, gleiche Sache. Das hat nichts damit zu tun, dass du, was ich, Marketing machst und Buchhaltung und dass du ein bisschen bohrst. Das ist letztendlich Unternehmensführung und bohren. Das ist dann sozusagen, das ist ein eingesprungener Bereich.
Ja, ja, klar. Also deswegen ist, glaube ich, Sport auch so als einer der, also einer der Faktoren, die wirklich gut sind, weil das wirklich was Unterschiedliches ist. Und Sport kann jeder machen, so, ne? Also, das ist so ein Unifier, ne? Also, du machst deinen Job und Sport. Und Sport ist ja dann, ist ja erwiesen auch, dass es auch Alzheimer und Intelligenz und Demenz auch vorbeugt und natürlich allen anderen, alle möglichen rein körperlichen Sachen natürlich. Weil sonst, wenn du gerade voll im Job bist, ich weiß nicht, ob du dann einen Töpferkurs anfängst oder ob du dann irgendwie anfängst, Gesangsunterricht zu nehmen oder rhythmische Sportgymnastik oder so.
Aber gut wär's.
Ja, wär gut, aber es ist so krass anders. So ins Gym gehen ist halt easy so, ne? Das kannst du relativ leicht machen. Deswegen glaube ich, ist das so der eine Punkt, den ich jetzt erstmal mache und dann mit dem Töpfern, das machen wir dann, wenn wir 70 sind, ne?
Ja, auch ein bisschen früher können wir schon mit anfangen. Wir haben ja schon mal so ein paar Outbreaks gemacht, das war ja schon mal interessant und ja, dann lassen wir mal gucken, wo uns das hinführt. Also, Thema 70 ist, glaube ich, ein sehr gutes Thema, denn wir haben uns heute mal, und heute bin ich ja so im Lead, wir wechseln uns ja für diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen es, aber die, die jetzt neu dabei sind, Stefan und ich wechseln uns mal ab mit Themen. Mal hat Stefan zwei Themen in Folge, mal habe ich zwei Themen, mal haben wir irgendwo Gemeinsames. Und dieses Mal habe ich das Thema Demografie aufgegriffen und da führe ich durch ein paar Folien durch.
In Deutschland gibt es einen Angriff auf die Demografie. Ach nee, das war das mit der Demokratie, sorry.
Genau, so ungefähr. Also wie gesagt, nicht mit Demokratie zu vergleichen, aber auf der anderen Seite, so weit weg bist du gar nicht, denn so irre es klingt, die Demografie hat sehr viel mit Demokratie zu tun. Ja, du musst dir das mal so vorstellen, wir sind ja eine Gesellschaft, die hat nach unten hin eine Einschränkung des zum Beispiel Wahlrechts, ne? Ob es jetzt 16 ist auf einigen Landesebenen oder ab 18, aber generell das Bundeswahlrecht ist meines Wissens ab 18. Nach oben hin gibt es keine Beschränkung und du hast eine demografische Bevölkerungspyramide, die sich enorm nach oben hin verschiebt. Und da ist es natürlich ein Punkt, Wahlen sind ja so, oder wenn man sein Kreuzchen macht, ist, jemand tritt mit einem Programm an und ich fühle mich da repräsentiert und fühle, dass es für mich persönlich eine gute Lösung ist. Und wenn es dann zum Beispiel die Lösung sein sollte, wir senken das Renteneintrittsalter von 67 auf 58, dann habe ich dann möglicherweise, wenn ich dann in einer demografisch überalterten Gesellschaft abstimmen lasse, habe ich Mehrheiten dafür. Und die Mehrheiten, die werden davon auch viele Jahre gut leben, nur das System wird dadurch ausgehöhlt und geht kaputt. Das System zerbricht dann, ja. Und wenn ein System zerbricht, unser System ist halt die Demokratie, dann haben wir nicht mehr viel anderes, ne? Also insofern ist es schon so, dass Demografie schon einen sehr großen Einfluss auf die Demokratie hat. Du siehst auch die brutal autokratischen Staaten, die haben eine sehr, sehr alte Demografie. Nordkorea, im Russland, Iran, sehr, sehr alte Bevölkerungsstrukturen, die man dort so sieht.
Also in anderen Ländern, wenn du sagst, Wahlalter absenken, brauchst du aber eine Kinderpartei, also die KPD zum Beispiel, die Kinderpartei Deutschlands, aber die ist ja verboten worden.
Ja, okay, ich glaube, das ist nicht damit bereit, aber absolut. Man könnte ja aber auch über so etwas nachdenken, dass, ich meine, das sind jetzt sehr progressive, wilde Gedanken, aber ich habe neulich eine Diskussion gehabt, da habe ich gesagt, ja, eigentlich wäre es doch fair, wenn man sowas macht, jeder hat so 100 Punkte, also 100 minus Lebensalter. Und das sind dann so die Punkte, die ich dann verteilen kann.
Okay, also du bist peu à peu entmündigt dann, ja?
Ja, dann würde ich sagen, dann kann man die Verantwortlichkeit für sein Kreuz auch viel unmittelbarer leben. Das, was ich jetzt also wähle, ich habe dann sozusagen, das habe ich ja so, wenn ich 20 bin und lege mich fest mit meiner Wahl, ja, dann habe ich ja die Konsequenzen dieser Politik auszulöffeln. In dem aktuellen Wahlrecht ist es ja so, dass die Konsequenzen eben nicht von den Mehrheiten ausgelöffelt werden müssen, sondern von den Minderheiten. Ja, also zum Beispiel Junge.
Aber das ist ein interessantes Konzept. Normalerweise wäre es ja eigentlich noch cooler zu sagen, hey, ich habe 100 Punkte, egal ob vom Alter, und ich kann graduell wählen. Du kannst ja sagen, momentan musst du dich auf eine Partei festlegen. Aber du kannst ja auch sagen, hey, ich finde zwei Parteien gut, denen gebe ich 60 Punkte, denen gebe ich 40 Punkte.
das ist sozusagen die Erweiterung des Gedankens, dass du sozusagen das auch so in Rauchschwaden auf gewisse Themen legen kannst. Zum Beispiel, du sagst, ich bin jetzt 20, Lebensalter minus 100, also ich habe 80 Punkte zu verteilen, ja. Dann kann ich sagen, okay, Umweltanliegen sind mir 20 Punkte wert, soziale Anliegen auch 20 Punkte und Wirtschaftsanliegen sind mir 40 Punkte wert, als Beispiel. Das fände ich auch gut. Dann kannst du das auch besser themenmäßig steuern. Aber ich denke, wenn man in so, also das sind ganz, ganz wilde, utopische Gedanken, aber es ist vielmehr ein Konzept, um die Verantwortlichkeit dorthin zu bringen, zu denjenigen, die sie dann auch auslöffeln müssen. Das ist das Ding. Deswegen musst du da irgendwas im Alter reinnehmen. Wenn du sagst, okay, alle über 80-Jährigen bezahlen keine Erbschaftssteuer mehr. Wer ist dafür? Ich treibe es mal auf die Spitze. Die Pflegekosten für Leute über 60 sind nicht mehr von den Leuten, egal ob vermögend oder nicht vermögend, also ne, sozialkompetent betrachtet, sind grundsätzlich nicht davon zu tragen. Die sind durch eine Erhöhung der Lohnsteuer um 10 Prozentpunkte sind die sozusagen abzutragen. Das heißt, wenn du das mal auf die Spitze treibst, da wirst du dann auch deine entsprechende Mehrheiten für finden.
Ja gut, aber damit würdest du natürlich, wenn du den Leuten mit 20 80 Punkte gibst und denen mit 80 20, würdest du natürlich tendenziell eine Politik quasi übergewichten oder die Mehrheiten übergewichten, die dann besser für Jüngere sind. Ja, die werden irgendwann alt, aber damit implizierst du ja, dass jemand einen so hohen Time Horizon hat, dass er sagt, ich mach das mal ausgewogen, weil irgendwann bin ich mal alt. Das sieht man ja leider nicht. Das heißt, du würdest die Power denjenigen geben, die geringste Lebenserfahrung und wahrscheinlich auch im Durchschnitt vielleicht die unreifsten Entscheidungen treffen. Und den reifsten, ja, nehmen wir jetzt mal an, du bist nicht dement, aber sag mal, du bist jetzt echt richtig gute 70 und bist weise. Ja, und hast dann nur noch 30 Punkte und würdest eine gute Entscheidung treffen. Das ist auch wieder so ein Nachteil von dem System, ne?
Ja, ist ein philosophisches Argument. Dem kann ich auch einiges abgewinnen. Und ich glaube, es gibt da kein Schwarz-Weiß. Also man könnte faktische Argumente, dann könnte man sagen, wie gesagt, die Hirnreifung ist abgeschlossen mit bummelig 30 und die Degeneration fängt mit absolut spätestens 50 an, ja? Das könntest du argumentieren. Da könntest du sagen, warum sollte es sozusagen eine Altersbeschränkung nach unten geben, aber keine nach oben, wo das Hirn ja genauso abgebaut ist. Ne? Das könnte man technisch möglicherweise anführen. Gehen wir mal auf die Erfahrung an. Wenn du sagst, die Erfahrung willst du übergewichten, dann musst du darauf hoffen, es sei denn, du hast ein Konzept dafür, dass derjenige mit seiner Erfahrung eine Entscheidung dahingehend trifft, die für die Gemeinheit gut ist und nicht für ihn oder sie persönlich. Insofern hast du wieder das Dilemma.
Absolut. Intelligenz heißt noch lange nicht gut oder böse. Also es ist immer ein Abwägen und das merkt man ja auch, dass man für jede Interessensituation gute Argumente findet. Das ist in der Politik nun mal so. Es ist keine Naturwissenschaft, da gibt es kein richtig oder falsch oder ja oder nein, sondern es gibt nur, für wen ist das gut und für wen ist das nicht gut. Und ja, im Endeffekt, klar, eine gute Politik würde wahrscheinlich versuchen, netto positive Dinge zu machen. Aber es ist so komplex, dass du immer verargumentieren kannst, dass das jetzt netto positiv ist. Und du kannst es ganz schlecht zurückbeweisen. Ja, also du siehst ja, was in der heutigen Zeit möglich ist und welche Leute sich teilweise an der Spitze halten. Klar, in unserem System wäre es etwas schwieriger, so einen Trump da oben zu halten, glaube ich zumindest, denken wir jetzt. Weiß nicht, wie es in 8 Jahren ist, who knows. Aber im Endeffekt, du siehst einfach, wie opak die Informationslandschaft ist. Und wie schwer es ist zu sagen, das ist besser und das ist schlechter. Für wen und in welchem Ausmaß? Ganz schwer, finde ich.
Ja, es ist nicht einfach. Also A, bist du ja auch immer in einer gewissen Informationsenge. Ne? Man nennt es auch Bubble. Das heißt, du hast ja deine Kanäle kuratiert. Das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass du eine relativ breite Kuratierung hast, dass du dir sowohl das eine Ende als auch das andere Ende als auch die Mitte anhörst. Und dass du da Medien findest, die geeignet dafür sind. Also eigentlich finde ich, ist das mit dem BBC oder mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland relativ gut geregelt. Denn da solltest du eigentlich, auch wenn das in den letzten Jahren schon ein bisschen nach links gerückt ist, das muss ich auch feststellen, das finde ich auch zu Teilen nicht richtig. Ich finde eine ausgewogene Informationsvermittlung, ja, staatsunabhängiger Auftrag, aber durch den Staat, wenn man so will, finanziert, das klappt eigentlich hervorragend. In den USA gibt es das nicht. Ne? Und dann hast du dann halt die Möglichkeit, wenn der Gesetzesapparat abgebaut wird, dass du nicht mehr bestraft wirst für fehlerhafte Anschuldigungen oder fehlerhafte Dinge, dann kann es auch sein, dass du die Wahrnehmung nach links und rechts verschiebst. Also mir hat ein Freund erzählt, Du weißt, ich habe ja viele Jahre in den USA gelebt und also ich muss das ein bisschen verfremden. Ein gemeinsamer Freund hatte eine Tochter und diese Tochter war mal ein junger Mann, ne? Und dieser gemeinsame Freund, das ist ein glühender Donald Trump-Anhänger und Fanat. Und der hat tatsächlich, ich war bei dem Gespräch nicht dabei, aber mein Freund hat mir gestern erzählt am Telefon, weißt du, was der zu mir gesagt hat? Der hat zu seiner Tochter gesagt, du musst dir jetzt keine Sorgen machen, Donald Trump wird es schon richten mit dir. Also der wird das schon hinkriegen, dass das wieder alles in Ordnung ist mit dir. Also dass, wenn du das dann glaubst, ne, wenn du wirklich glaubst, dass dass das dann irgendwie richten wird bei deiner Tochter oder so, dann finde ich das erschreckend, ne, wenn man an diesem Informationspunkt angekommen ist. Ja. Und jetzt zu unserem Unterstützer und Partner, der BFS Health Finance. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzt die BFS auf beides. Das BFS-Team bietet dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen hast oder Unterstützung in deiner Praxis benötigst. Die BFS ist für dich da. Mit der BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden.
Ja, also das ist krank. Also wie du desinformiert werden kannst, ich glaube, dass dazu eine gewisse Anfälligkeit gehört. Aber wer weiß, wenn wir in so einer Bubble leben würden, was wir denken würden. Vielleicht wäre das nicht so krass, aber auf jeden Fall wird dein Denken beeinflusst von den Informationen, die in dein Gehirn reinkommen. So, und wenn wir jetzt in Russland leben würden, würden wir nur Informationen kriegen, die eine Meinung forcieren. Und je länger du dich dem ausgesetzt fühlst, umso weniger Orientierung hast du. Das ist so, als würdest du die Augen zumachen. Am Anfang weißt du noch, vorne ist das Fenster und jetzt fängt das Ding ganz langsam an, sich zu drehen und du verlierst den Bezugspunkt. Und wenn du die Augen nicht mehr aufmachen kannst, weißt du nicht mehr, wo das Fenster ist.
Ja, ich meine, das wurde Anfang der 30er Jahre in Deutschland erfunden. Ne? Also ich glaube, das zur Perfektion getrieben hat, ist Joseph Goebbels. Und das haben sich eigentlich alle mehr oder minder abgeschaut, die das so probieren, wie man so eine Desinformationskampagne, wie man die fährt und wie man dann über viele Jahre immer, wie gesagt, das Gleiche behaupten, wie das dann auch zur Wahrheit wird oder wie es wahrhaftig wird. Presse hat eine wichtige Aufgabe, Wissenschaft hat eine wichtige Aufgabe. Und mit der Presse ist es fast so ähnlich wie mit der Wissenschaft. Es gibt halt in der Presse die Meinung und es gibt die Meinung. Es gibt dann sozusagen nicht die Presse als Gesamtbild, sondern es gibt den konkreten Pressevertreter von AP oder von Springer oder von Spiegel oder wer auch immer da was macht. Und bei den Wissenschaftlern ist es auch, es gibt halt nicht unbedingt nur die Wissenschaft, sondern es gibt einzelne Wissenschaftler und die Meinung einzelner Wissenschaftler und die Mehrheit der Meinung der Wissenschaftler. Und natürlich kannst du die Klimakrise leugnen anhand von wissenschaftlichen Fakten, indem du zum Beispiel den Zeithorizont eingrenzt, indem du gewisse Sachen ausschließlich betrachtest und andere weglässt, ne, also Determinanten aus der Gleichung wegnimmst und das ist trotzdem noch wissenschaftlich in gewisser Hinsicht, ja, dann kann es Leute geben, die daran glauben. Also was da hilft, ist Bildung und dass man sich ein breites Bild darüber macht, um sich da anzunähern. Und selbst das kann immer noch sein, dass man da auf dem Holzweg ist. Also das wird aber ein bisschen philosophisch. Stefan, gerne würde ich damit wieder mit dir sprechen. Wir haben ja schon öfter mal solche schönen Gespräche gehabt. Aber lass uns heute mal ins Thema Demografie reingehen, sonst tauchen nachher unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Das Thema 1, wir werden heute nicht alles schaffen, dafür ist es zu viel, aber versuchen wir mal vielleicht 2 Themen zu schaffen. Der zunehmende Bedarf an Alterszahnmedizin. So, und da schauen wir uns doch mal den ersten Punkt an. Intellektuell sollte dir allen klar sein, wir reden ja im Prinzip seit Jahren darüber, die Bevölkerung redet darüber. Wir wissen, der zunehmende Anteil der Bevölkerung in Deutschland sehr viel älter wird und sogar in dieser Alterskohorte noch mal älter wird. Das führt zu mehreren Effekten. Keine Einzahlung mehr in die Kassen oder keine große Einzahlung mehr in die Kassen, eine große Entnahme aus den Kassen und sehr vieles mehr. Also das ist einmal der Anstieg der älteren Bevölkerung, das ist eindeutig, ne? Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Daher hier nur mal einen kleinen Slide dafür. Wer die Slides haben will, einfach an henrizi@opti-hc schreiben. Sind auch nur für diese Dental Late Night Show erstellt, sonst habe ich sie weder benutzt noch habe ich das vor. Der zweite Punkt ist, wir haben eine höhere Prävalenz von Zahnerkrankungen im Alter. Auch das brauchen wir hier bei unserem Fachpublikum nicht in der Tiefe zu erklären. Aber es ist sehr deutlich zu sehen, wie wir zum Beispiel bei Paro einen Anstieg verzeichnen in den Altersgruppen und wie hoch, also wenn man so will, dass zum Beispiel 70% der 65- bis 74-Jährigen an mittelschwerer bis schwerer Parodontitis leiden. 70%. Und jedes Jahr geht da 1 Million in diese Alterskohorte neu rein. Also 70%, das sind 700.000 neue Paro-Patienten pro Jahr. Ne? Pro Jahr neu.
Dazu passt ja sehr gut die Budgetierung in der PA, ne? Muss man ja sagen. Das haben die sich gut überlegt.
Das ist eine gute Idee, absolut. Und der dritte Punkt ist, dass wir auch in der Zunahme der Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit riesige Themen bekommen. Ja, also auch hier, man sieht diesen Graphen, also wir sprechen von einem Zeitraum von 2007 bis 2023, wieder von 4 auf 6 hochgeht, dass man sieht, diese mehrfache Erkrankung und die Pflegebedürftigkeit, dass wir jetzt schon die 4 Millionen überstiegen haben und wie gesagt mit Vollgalopp auf die 6 Millionen zugehen. Es ist irre, ja. Das heißt, bei 86 Millionen Leute, 6 Millionen Multimorbide, 2030 tendenziell wahrscheinlich eher 8 oder 9 Millionen. Das sind mehr als 10% der Bevölkerung, die wir da haben. Das ist also 10% der Bevölkerung, das ist auch im Durchschnitt deiner Zahnarztpraxis, ist es jeder 10. Patient, der multimorbide ist, immobil ist. Das heißt, 1/10 deiner Kapazität kannst du nicht mehr in deiner Dental One Klinik abhalten, sondern die ist, ja, ich sag mal so, am Point of Morbidität, also zu Hause bei den Pflegebedürftigen abzuhalten. Also das ist ein Gigamarkt, das ist ein Tsunami-Behandlungsaufwand, der hier zurollt, ja. Und die paar wenigen Initiativen, die du kennst, die ich kenne, also wie gesagt, die decken ein paar hunderttausend im Jahr ab, ne? Aber nicht diese Millionen, ne? Und vor allem diese Millionen, die neu in diesen Markt hineinkommen. Ja, das ist erstmal so ein bisschen die Herleitung zu dem Thema, dass wir in der Zahnmedizin mit diesen drei Themen, man würde sagen, das ist warme Luft, die schnell herabfällt, sich mit kalter Luft vermischt und dann zum Tsunami wird, ja. Also im Prinzip ist es das steigende Alter aller, ne, und der Neuantritt in die Kohorte der Alten und Mittelalten und Superalten. Dann der ganz konkrete auf die Zahnarztlandschaft bezogene Krankheit oder die Krankheitsbilder auf die Zahnarztlandschaft bezogen mit Paro, wo wir von 70% sprechen, und dann noch die Multimorbiden. Das heißt, da wird auf uns eine Menge zukommen, wo wir mit unseren aktuellen 39.000 Praxen, und hier würde ich vorsichtig schätzen, keine 500 Praxen haben. Also 500 ist wirklich hoch ins Regal gegriffen. Wenn ich hier Chips auf den Tisch legen müsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht schätzen, dass wir mehr als 250 Praxen in Deutschland haben, die eine tiefe Spezialisierung für diese Fälle haben, ne? Die das wirklich in ihre Prozesse eingeflochten haben. Davon gibt es nicht viele. Und wenn wir sehen, wir haben 10% der Bevölkerung in dieser Kohorte, nur hier in der Multimorbidität bis 2030, dann müssten theoretisch von den 39.000 Praxen 3.900 Praxen nichts anderes machen. Ne? Einfach nur linear runtergerechnet.
Ja. Ja, das Konzept wäre ja auch dann ein ganz anderes, nämlich das wäre ja ein Out-of-Home-Konzept. Das heißt, so eine Praxis müsste dann eher aussehen wie ein DHL-Logistiklager. Ne? Das heißt, innerhalb der Praxis findet vielleicht noch die Organisation statt. Die eigentliche Leistungserbringung rückt ja aus der Praxis raus. Das heißt, du hättest dann wahrscheinlich eher mobile Praxisbehandlungszimmer, die bespielt werden von mobilen Ärzten, die dann eben Betreuung in den externen Pflegeheimen machen. Was ja vielleicht ein Geschäftsmodell sein könnte.
Ja, das ist 100% eins. Es ist ja nicht, gar nicht anders möglich. Du hast ja einen medizinischen Bedarf und der muss irgendwo ja auch gedeckt werden. Und auch wenn du die Bevölkerung, den Gini-Koeffizienten, also die Verteilung siehst, Alter versus Einkommen plus Vermögen, sagen wir mal Alter versus Vermögen oder die Korrelation dazu, da hast du ja natürlich auch die Vermögensanhäufung bei denjenigen, die in dieser Alterskohorte sind.
Ja, also das Vermögen ist dann am höchsten, wenn du 64 bist, also direkt vor dem Renteneintritt, und nimmt dann aber nur langsam ab. Das heißt, du kommst meistens nie mehr dahin, wo du warst, als du jünger als 50 warst. Also du verbrauchst vielleicht das Vermögen, was du zwischen 55 und 65 angehäuft hast, in der Zeit zwischen 65 und 90. Weil du tendenziell immer so denkst, lieber nicht alles verbrauchen und lieber was für die Enkel und lieber was für die Kinder zurückbehalten. Und dementsprechend hast du rein theoretisch das Geld, wobei man sagen muss, dieses Geld ist nicht mehr so gut accessible, weil genau eben dieser Spareffekt so ein bisschen im Alter einsetzt, weil die Leute sagen, ich brauche eigentlich nicht mehr viel. Aber das Einzige, was noch eine Qualität liefert, ist dann häufig Gesundheit. Und das ist dann eben auch eben das Thema Kauen, Zähne, Ernährung. Also eigentlich hat man da einen relativ leichten Sale und auch einen sinnvollen, ne? Ich rede jetzt Sale nicht als böse, sondern wenn jemand irgendwie Geld hat und kann, will es noch reinvestieren in seine Gesundheit, dann macht er das ja da und kauft sich nicht noch einen Porsche oder macht keinen teuren Urlaub mehr oder holt sich eine Jacht oder das machst du dann vielleicht, wenn du 60 bist und du hast es geschafft, aber das machst du nicht mehr, wenn du 75 oder 80 oder 85 bist, sondern da geht's wirklich, wie lebe ich länger mit einer höheren Qualität?
Ganz eindeutig. Also die Mittelverwendung für schnelle Sportautos ist am höchsten, wenn du jung bist. Ja, die Möglichkeit ist halt am höchsten, wenn du mittelalt bist, wenn du graue Haare bekommst. Man sagt ja auch mal so ein bisschen spöttisch, also wenn du anfängst, einen Porsche zu fahren, wenn du graue Haare hast, dann ist es nicht mehr cool. Aber im umgekehrten Sinne ist es so, dass bei der Alterskohorte, über die wir hier sprechen, die mit ganz großem Abstand höchste Bereitschaft, das Geld auszugeben, ist für die eigene Gesunderhaltung. Ja? Ich meine, wo man zwischen 50 und 60 oder 45 und 60 sehr viel sieht im ästhetischen Bereich für die sogenannte Schönerhaltung, habe ich in der Kohorte darüber die Gesunderhaltung noch viel mehr im Vordergrund. Das heißt, die ästhetischen Top-OPs, die werde ich möglicherweise nicht mehr machen. Na, wenn wir jetzt hier beispielsweise über Botox oder Brustvergrößerungen sprechen und so weiter, da wird eine 75-jährige Frau nicht mehr so angefixt sein wie vielleicht eine 50-jährige. Aber in der Gesunderhaltung, wenn du jetzt für dein künstliches Hüftgelenk oder dein künstliches Kniegelenk, dafür, dass du schmerzfrei gehen kannst, ja, und wieder schmerzfrei Fahrrad fahren kannst, wenn du dafür eine Zuzahlung leisten hättest in Höhe von, ich sag mal in Anführungszeichen, einer Monatsrente, ja, um das mal relativ zu sehen, dann wärst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu bereit. Ja. Es gibt natürlich, und dafür haben wir eine soziale Marktwirtschaft, dann auch eine Altersarmut, die haben wir. Wir haben eine Altersarmut, die auch signifikant ist, weil wir halt auch Vermögen ungleich verteilt haben. Ich spreche jetzt für den Gesamtdurchschnitt. Für 80% der Leute, da tritt das zu, was wir hier gerade beschrieben haben. Und für 20% der Leute trifft es nicht zu, da muss es halt ein soziales Absicherungssystem geben, so dass da auch die entsprechenden Gesunderhaltungswünsche auch bedient werden können. Das fand ich schon mal super witzig, als ich mich mit dem Thema Demografie beschäftigt habe, dass wir in der Zahnärztelandschaft doch extrem viel damit zu tun haben und dass das nicht nur irgendwie an uns vorbeigeht, dass wir merken, wir kriegen kein Personal mehr. Und das ist ja alles komisch, sondern es trifft nicht nur das Personal, es trifft insbesondere uns als Patientenlandschaft mit den Bedürfnissen dieser Patientenlandschaft. Und jetzt mal so ein Blick in die Zukunft. Es ist jedem selbst überlassen, wie er diesen Blick benutzt und verwendet und für sich zu eigen macht. Aber das ist halt so und an diesem Punkt gibt es nichts mehr zu deuteln und da kommen wir auch nicht mehr dran vorbei. Gut, dann gehen wir mal zu meinem Punkt 2. Wo habe ich dich, liebe Maus? Die Diversifizierung der Patientenstruktur erfordert interkulturelle Kompetenz. Und das ist jetzt eigentlich das zweite super spannende Thema in der Patientenzusammensetzung, Patientenquerschnitt-Demografie-Zusammensetzung. So, erstmal die erste Statistik. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund wächst. Sollte uns nicht wundern, wir erleben es in den täglichen Debatten. Wir erleben es, dass wir sozusagen einen Arbeitnehmerzuwachs nur mit Migration in Deutschland haben. Ist ja auch klar, weil wir zu wenig Kinder haben. Wir sehen, dass der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland 22-27% lag. Also 27%, das ist ein Viertel. Ja, wir werden, und das gehe ich mal direkt weiter, wir werden auch hier in der Kohorte weisen die Studien Unterschiede in der Mundgesundheit und in dem Inanspruchnahmeverhalten zahnärztlicher Leistungen auf. Wir sehen, und hier auch habe ich nochmal die Quelle eingeblendet, für jeden gerne nachvollziehbar, dass dem so ist. Ne? Nicht, dass man hier ein Bias irgendwie sagt. Wir haben in der Mehrheitsbevölkerung, also in den ungefähr 75%, haben wir 70% ohne Karies und 30% mit Karies und sozusagen bei dem Minderheitsbevölkerung, wenn man so will, da sind wir bei ungefähr 40%. Und das finde ich eigentlich total spannend, dass man auch in der Verschiebung der Patienten, also ein durchbehandelter Patient, den wirst du nicht so oft sehen wie jemanden, der nicht durchbehandelt ist. Das heißt, dass du auch hier in der Wahrnehmung, dass die tatsächlich so sein wird, dass das das Normale wird, dass du sagst, okay, haben die, was ist hier eigentlich los? Ich habe da tendenziell sehr, sehr viel mehr zu tun in diesem Bereich als in jedem. Das heißt, auch in dieser Struktur wird es eine Änderung in der Zahnarztlandschaft geben. Auch ich habe mir jetzt hier ein Wort gesucht. Ich fand das eigentlich ganz gut. Kultursensibel, ne? Also wo es Sprachbarrieren zu überwinden gilt, wo die Aufklärung so zu erfolgen hat, dass die auch verständlich für den Patienten ist, ja, dass die Compliance des Patienten auch auf meine Compliance-Werte erzogen wird oder hingearbeitet wird. Ne?
Genau, das ist nämlich ein Problem. Ich habe da gerade ein bisschen geschmunzelt, als du gesagt hast, die Patienten, die eine höhere Kariesprävalenz hat, die sieht man öfter. Das wäre wünschenswert, ist aber genau das Gegenteil eigentlich der Fall, weil wenn man sie regelmäßig sehen würde, hätten sie ja nicht die Kariesprävalenz. Und das Gleiche gilt dann eben leider, wir haben da mal wirklich eine interne Erhebung gemacht, nämlich bei Neupatientenbuchungen, wie hoch sind die No-Show-Raten bei Patienten ohne Migrationshintergrund? Oder wir haben es nach den Namen so ein bisschen gemacht, weißt du, wir haben mal geschaut, okay, was sind typisch deutsche Namen, was sind typisch nicht deutsche Namen, haben wir einfach wirklich eins für eins einen Split gemacht. Und das ist eben schon auch ein großes Problem, dass das Commitment auf Termine, auf Zuverlässigkeit da nicht so hoch ist. Und hier, wenn natürlich der Druck durch diese Bevölkerungsgruppe noch höher wird, wird der Druck auf die Praxis auch höher, da ein Umerziehen beziehungsweise ein Schutz auch aufzubauen gegenüber Nichtauslastung / Effizienzminderung. Weil das ist ein großes, großes Thema, gerade wenn du eine Praxis bist, die neupatientenlastig ist. Also wenn du deine Bestandspatienten hast deine Filterprozesse, wächst nicht so viel, dann wird dieser Schmerz für dich nicht so groß sein. Ich kann aber aus unserer Geschichte jetzt sagen, aus den letzten Jahren, aber vor allem natürlich jetzt aus den letzten 9 Monaten, wo wir extrem hohe neue Patientenquote haben, dass das eine Praxis durchaus massiv wirtschaftlich treffen kann. Ne? Wenn du da keine, und selbst wenn du Filterprozesse hast, weil bei den Neupatienten hast du keinen Zugriff. Ne? Das heißt, du bist wirklich darauf angewiesen, gute Prozesse zu haben, um das zu identifizieren. Und ja, ist schon ein riesengroßes Problem. Wenn es jetzt noch mehr wird, wird der Druck ja noch höher.
Ja, absolut. Und so klafft so ein bisschen die Theorie von der Wirtschaftlichkeit auseinander, denn im Umkehrschluss könnte man ja sagen oder böse Zungen behaupten, so nicht umsonst haben wir hier eine größere Karies auftreten. Und da muss man ja auch sagen, wir hatten ja selber vor 30 Jahren zur Wendezeit ungefähr, da haben wir selber in dieser großen Kindergesundheitsstudie, hat mir Professor Zimmer mal in einem Podcast erzählt, da waren wir, ich glaube, weltweit an 16 oder 20. Da wird das Alter des Kindes genommen und da wird gezählt, wie viele kariöse Zähne sind da. Und ich meine, wir waren da bei 4.
Ja, der DMFSS-Wert, ich habe meine Doktorarbeit drüber geschrieben.
Ja, genau, dann kannst du es noch besser erklären. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 1 oder 0,5 oder so.
Genau, dieser DMF, es und dann guckst du dir, zu welchem Zeitpunkt der gerade, wie viel aktive Stellen hast du. Und dann kannst du das nach verschiedenen Altersgruppen machen. Ne, alle 6-Jährigen, alle 12-Jährigen, alle Erwachsenen. Und dann kannst du da natürlich auch eine zeitliche Entwicklung nach Kohorte aufzählen. Ne? Also Deutsche Mundgesundheitsstudie 1, ich weiß nicht, wann die gemacht wurde zum ersten Mal. Jetzt ist, glaube ich, die 5. gewesen. Die ist aber auch schon ein bisschen her, ne, glaube ich.
Ja, DMFS, also das hatte ich, ich hatte diesen Begriff, konnte ich mir nie irgendwie zuordnen. Also wir haben ja selber hier mit unserer frühkindlichen Aufklärungsarbeit und mit den tollen Broschüren und mit der sozusagen auch Aufklärungsarbeit der Kammern oder der Wissenschaft gegenüber den Zahnmedizinern und der Ausführung an den Universitäten, hat es ja hier auch gedauert, bis das Wissen so weit vermittelt war und das Wissen so weit weitergetragen war an den Patienten, dass wir auf diese Quoten gekommen sind. Es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, jetzt kommt ihr Migrationshintergrund und sagt hier, zack, ich unterstelle mal, dass du die letzten 20 Jahre das gleiche Wissen aufgesogen hast, was wir hier aufgesogen haben. Vielleicht habt ihr ja ganz andere Schwerpunkte gehabt.
Ja, also es ist einmal die fachliche Erziehung und dann ist es eben die kulturelle Erziehung. Ne? Wie wird, also wir gelten ja nichts umsonst als überpünktlich, als korrekt. Ich glaube, dass da Deutschland schon an einem sehr oberen Ende ist, was das anbelangt. Und wenn jetzt natürlich in Saudi-Arabien ist das irgendwie völlig normal, dass du eine Stunde später zum Termin kommst. Und bei uns ist das halt nicht so. Ich verstehe nicht, warum das da normal ist, aber es ist anscheinend normal. Und dann ist es halt so, okay, die denken sich nichts Böses dabei. Ne? Aber da muss es dann halt irgendwie so ein Education oder wie einen Integrationsprozess, ne, geben, um dann eben die Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade funktioniert, irgendwie weiterlaufen zu lassen, ohne dass hier die Unternehmen wirtschaftlichen Schaden nehmen. Ne? Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Ja, absolut. Ja, cool. Gehen wir mal zur nächsten Statistik und das sind die Sprachbarrieren. Die hatte ich gerade eben schon angeteasert in der zahnärztlichen Kommunikation. Es gibt ja mittlerweile viele Aufklärungstools, die da behilflich sind, auch in der Anamnese und so weiter. Und ich glaube, das ist halt unglaublich wichtig, um eben diesen sozusagen Erkläraufwand, das muss man ja jemandem mal klar machen, warum ist es sinnvoll, irgendwie Zahnseide zu benutzen oder so. Das ist natürlich auch eine Herausforderung und das klingt alles so ein bisschen sperrig, weil man muss sich ändern, man muss andere Unterlagen da haben, man muss irgendwie den Weg, den Zugang dazu finden. Aber auf der anderen Seite, wir sehen ja selber, die Zahlen sind ja eindeutig, es geht gar nicht anders, es sei denn, ich bin irgendwie ganz weit weg auf dem Land, wo wir eine andere Demografie haben und eine andere Zusammensetzung der Bevölkerung. Und wir wissen, dass das nicht sonderlich realistisch ist. Ne?
Ich glaube aber, dass das eins der Themen ist, dass Technologie in den nächsten 2 bis 5 Jahren lösen wird. Also das wird über Simultanübersetzung und die dementsprechende Software in den Zahnarztpraxen, die wirklich wahrscheinlich relativ bald schon so weit sind, dass sie die gesprochene Sprache erkennen, sie ziemlich simultan übersetzen, ob das jetzt über einen Knopf im Ohr, über eine Brille oder über, weiß ich nicht, eine Raumakustik funktioniert und dann das dementsprechend, dass dem Patienten zurück übersetzt wird. Da sind wir ja jetzt schon ganz kurz davor.
Ich habe eine Beta gehabt in einem, wie Teams, in einem Tool, die hatte ich mal ausprobiert, da war ich in einem Meeting und da wurde simultan übersetzt, aber aktuell noch nur mit Untertitel, also nicht mit Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt Suahelisch sprechen würde, würdest du mich jetzt so hören wie jetzt hier und du würdest den Untertitel das auf Deutsch oder Englisch oder Dutch lesen, das, was ich dir sage. Ne?
Na, es gibt momentan noch ein Latenzproblem damit. Das heißt, damit es flüssig ist, müsste es ziemlich live sein. Und das Problem ist, dass viele Sätze ja erst Sinn ergeben, wenn sie zu Ende sind und wie sie dann erst übersetzen kannst, weil der Satzbau anders ist. Alleine das ist schon ein Problem?
Du hast die Latenz bei dir. Du hast die Latenz ja bei dir, denn ich rede ja auch langsam und dann brauchst du halt mal 3 Sekunden für einen Satz und das ist ja eine krasse Latenz, ne?
Genau. Und die wird aber noch länger dadurch, dass du dann nochmal lesen musst oder nochmal hören musst, was dann ein bisschen später gesagt wird. Das heißt, alles, was du sagst, wird ja dann nochmal gesagt, sodass du es verstehst und dann hast du deine normale Latenz. Das heißt, Gespräche werden niemals auf 100% laufen dann, aber sie werden vielleicht auf 60% der normalen Geschwindigkeit laufen können und dann eben auch ohne Missinterpretation, weil das ist wirklich schon qualitativ sehr, 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 sehr gut, was da jetzt am Large Language Models draußen ist, um Sprache simultan zu übersetzen. Sogar teilweise mit Tonfall und Emotionen und Intention. Ne? Das wird sehr gut werden. Also auch das Thema Voice to Text und dann eben eine Dokumentation. Also da werden wir krasse Disruptionen sehen im gesamten Arbeitsmarkt, aber auch im Medizinmarkt. Und dennoch ist das ein Problem, mit dem muss man sich befassen. Und vor allem, du musst das ja theoretisch überall dabei haben. Ne? Das heißt, es reicht ja nicht, wenn du es im Behandlungszimmer als coole Installation hast. Irgendwo kommt der Patient auf dich zu, weiß ich nicht, auf dem Gang oder am Empfang. Das heißt, du musst es ja quasi omnipräsent haben. Dementsprechend müsste es eigentlich als Neurolink mehr oder weniger irgendwann installiert sein, damit es überall seamless funktioniert. Ne? Aber das, glaube ich, das dauert dann halt schon ein bisschen länger.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, so ein Neurolink, also von Elon Musk würde ich mir gerne einen einpflanzen lassen. Ich glaube, das wäre gut. Da hätte ich keine Befürchtung, dass da irgendwas anderes mitgemacht wird. Wär sehr hilfreich, glaube ich. These 3. Landflucht junger Zahnärzte verschärft Versorgungslücken im ländlichen Raum. Und damit möchte ich zumindest, glaube ich, für heute hier schließen, weil wir sonst zu viel haben. Auch hier sehen wir, es gibt eine krasse Ungleichverteilung. Also im Bundesdurchschnitt so 1200 Patienten pro Zahnarzt. In den ländlichen Gebieten, sagt die Statistik, irgendwas Haus bei 1700 bis 1800. In den meisten sehr ländlichen Gebieten sind es eher deutlich über 2000 pro Zahnarzt. Und wenn du jetzt in die Stadt reingehst, da bist du bei 800, 700, 600. Und ich glaube, solche Ausprägungen wie Berlin, Charlottenburg, da bist du bei 450, waren das vor Jahren, Patienten pro Zahnarzt, ja, oder Zahnärztin. Das heißt, du siehst so eine Unwucht im Reifen, ja, wo der Landzahnarzt 2000 Patienten bearbeiten muss, muss die Stadtzahnärztin oder Stadtzahnärzt zum Teil 500 nur bearbeiten oder kann nur bearbeiten.
Ja, dann mache ich mal einen Faktencheck gerade. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ja, 1300 in Hamburg zum Beispiel.
Also wir haben 1283 bundesdeutsch. 1283 ist der Schnitt. Und dann kommt es auf die Gebiete an in der Stadt. Also guck mal Berlin-Charlottenburg. Da müssten es so 455 waren, war die letzte Zahl, die ich kenne.
Also Einwohner pro Zahnarzt meinst du, ne?
Ja, logisch. Also.
Oder ich gebe nur einen Zahnarzt in Deutschland, dann gibt er mir meistens schon eine. Weil ich hab eine andere Zahl im Kopf, aber vielleicht hast du recht. Ich will nur einmal wirklich gucken.
Ja, aber welche Zahl meinst du denn in Bezug auf was?
In Bezug auf die Einwohner, ne?
Ja, aber wo denn? Also es kommt ja ganz drauf an, wo du den Dart-Pfeil hinschmeißt. Ne?
Genau, Zahnarzt Deutschland nach Bundesländern, immer nur ganz grob. Nee,
Bundesländer und so hilft nicht. Du musst unterscheiden. Es gibt Land, dann gibt es die Unterscheidung, also es gibt immer die vier Kategorien. Land, kleine Stadt, mittelgroße Stadt und Großstadt. Es wird in diese vier Statistiken unterschieden. Da kannst du mal in dem KZBV-Jahrbuch nach reinschauen. Das müsste so.
Genau, Berlin hat 860 im Schnitt,
ja, aber zumindest. Auch, ja, dann aber auch Berlin. Berlin ist nicht Berlin. Also fahr mal in die Siemensstadt raus oder geh nach Charlottenburg, nach Wilmersdorf, geh an den Prenzlauer Berg. Das heißt, du musst die einzelnen Stadtteile nehmen. Und wenn du konkret das Stadtteil hast, dann bist du bei 500 max bei diesen Stadtteilen.
Okay, so kleine Statistiken gibt es online nicht. Ich gebe nur nach Städten. Aber okay, wenn du das datentechnisch so.
Nee, ist ganz sicher. Und da hast du, das heißt, so eine Stadt wie Berlin hat ja auch eine riesige Landfläche oder was noch zu Berlin dazugehört. Und das vermengt es ja dann auch wieder. Und wenn du nach Berlin Richtung Dresden rausfährst, dann hast du auch noch 30 Kilometer, was zu Berlin gehört, aber was eigentlich im Prinzip schon wieder plattes Land ist. Oder wenn du da zur Anne in den Norden rausfährst, ne, dann das gehört im Großen und Ganzen noch zu Berlin, aber da bist du eigentlich auch auf sehr ländlichem Gebiet. Naja, also auf jeden Fall diese Unwucht, die führt halt auch dazu, dass du in der Versorgung auf dem Land in Probleme kommst. Und wir sehen es ja, das ist ja schon lange adressiert. Du siehst ja Sachsen, wir hatten auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Ich glaube, letzten Sommer war das, ich glaube, Thüringen war das in Sachsen-Anhalt, die schon Förderprogramme aufgesetzt haben zur Ansiedlung von Zahnarztpraxen. Selber haben wir einige Zahnarztpraxen betreut, die Förderzuschüsse bekommen haben. Das war finanziell sehr interessant und aus meiner Sicht auch total notwendig, um da überhaupt Leute hinzubekommen.
Ja, wobei eine Sache muss man ehrlicherweise sagen, Christian. Du brauchst in Großstädten auch mehr Zahnarztstunden pro Patient, weil mehr hochqualitative Leistungen und mehr Wahlleistungen angefragt werden. Also sicherlich ist die Diskrepanz trotzdem noch da, aber ich glaube, wenn du jetzt in Berlin, sagen wir, du hättest in Berlin 1000 pro Zahnarzt und auf dem Land 1200, hätte der mit den 1200 trotzdem weniger zu tun, weil 20% nehmen die Großstädter locker an Wahlleistungen mehr in Anspruch. Ich sehe die Diskrepanz da auch sehr stark, ne? Plettenberg-Herne. Und Herne ist ja jetzt auch schon kein High-Quality-Pflaster. Ich glaube schon, dass das ein bisschen outgesmoothed wird. Aber natürlich nicht ein Faktor 2. Das ist schon klar.
Gefühlt würde ich deine These sofort unterschreiben. Ich würde sagen, haben vielleicht mehr Ansatz auf ästhetische Leistung und so weiter. Aber
genau, Zahnärzte bieten aufgrund des Drucks auch weniger an. Das ist schon klar. Ich weiß schon, was du sagen willst.
Es ist ein bisschen Henne-Ei. Wenn du wirklich so voll bist, wie ich das in meinen Landpraxen kenne, die sagen dir auch, ey, was soll ich hier Bleaching anbieten? Ich weiß nicht. Zum Beispiel mein Zahnarzt, ich habe meinen Prophylaxetermin, ein Dreivierteljahr warte ich drauf. Das heißt, ich mache den Prophylaxetermin in einem Dreivierteljahr ab. Also ich würde nicht pauschal unterstellen wollen, dass die Leute auf dem Land weniger Prophylaxe in Anspruch nehmen würden. Also um nur mal bei diesem Punkt zu bleiben.
Nee, Prophylaxe wahrscheinlich nicht. Prophylaxe ist ja ein Education-Ding. Das ist ja so ein bisschen Angebot schafft Nachfrage und Nachfrage schafft aber auch Angebot. Ne? Weil wenn ich merke, jemand fragt zum 30. Mal nach, ob ich Implantate mache, überlege ich mir mal, ob ich nicht vielleicht irgendwie doch mal einen Implantatkurs mache. Ne? Weil man dann ja weiß, okay, da könnte man ja vielleicht mit Geld verdienen. Es bedingt sich so ein bisschen. Und ja, das ist wirklich es ist 50-50 wahrscheinlich. Klar, die Großstädter, das sind grundsätzlich so Typen, wenn du auf dem Land lebst, bist du ein bisschen in die Richtung, ja, mir geht's dir vielleicht nicht mehr um das Oberflächliche so sehr. Auch da gibt's Ausnahmen, ja. Aber ich glaube schon, dass wenn du in Köln oder in München wohnst, dass du mehr auf dein Äußeres achtest, so, ne, auf den zweiten Gesundheitsmarkt-Treatment-Dinger, als wenn du auf der Mecklenburgischen Seenplatte wohnst, weil du einfach keinen Benefit davon hast, ein geiles Lächeln zu haben, weil du dann eher ausgelacht wirst und sagst, ja, was ist das denn? Jetzt ist ja schon wieder der Typ mit den weißen Zähnen und in Hamburg bist du dann, ist das deine Eintrittskarte in gewisse Kreise, weißt du, was ich meine?
Ja, du bist ja hart am Diskriminieren heute. Also, ja, ich bin ja auch so Landei. Du glaubst, glaube ich, dass ich mir sozusagen, dass ich mit Gummistiefeln mir noch mit Kneifzange anziehe oder so. Ne? Also ich glaube, es gibt die dort und es gibt diejenigen dort. Also ich bin mir relativ sicher, dass es genauso viele Leute gibt, die hochwertige Klamotten, Ohrringe, dies und das kaufen auf dem Land wie in der Stadt. Möglicherweise ist dem auch nicht so. Aber ich glaube, es ist deutlich näher dran. Also die Leute sind nicht nur alle Treckerfahrer auf dem Land. Ne?
Das habe ich nicht gesagt.
Nein, nein. Aber es kam irgendwie so rüber, dass das irgendwie so eine Landpomeranze mit irgendwie ein Rock für alle Gelegenheiten, ne? Und da kommt dann nochmal so eine Schürze rüber zum Kochen.
Nee, also es ist ein bisschen nuancierter, ne? Aber die ganz Extrovertierten und die ganz Extravaganten, die gehen in die Großstadt. Das ist also dieses Top-End. Ich glaube, die Grundbevölkerung ist gleich, aber dieses ganz extrovertiert, und das sind eben die dann diese Venierfälle machen.
Aber wie viel sind ja das? Also wenn du sagst, die ganzen extra, extra. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind die ganzen extra, extra? 1%?
Sind dann 10, aber die oder 5%, aber die fragen dann 20% der Leistungen nach, weil die viermal mehr machen. Die lassen sich dann noch dreimal aufspritzen und die gehen dann regelmäßig zum Botox. Die nehmen fünfmal so viel Arzt in.
Also das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, diese Zahlen könnte man kriegen. Also wenn die irgendjemand von euch kriegt, ich werde selber mal suchen, wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland gehen Botox machen. Also diese, wenn du sagst, diese extra, extra, extra. Und da möglicherweise, da würde ich sagen, ist ein Punkt, das wird eher stetig sein. Aber was ich damit sagen will, ist, selbst wenn du wolltest auf dem Land, ne? Also selbst exemplarisch, anekdotisch, mein Zahnarzt, stellvertretend für ganz viele Zahnärzte hier, es sind keine Prophylaxetermine zu bekommen, Ausrufezeichen. Zumindest nicht in den nächsten 4, 5, 6 Monaten. Ich würde eher einen Prophylaxetermin bekommen, wenn ich den bei dir mache und komme dann dich einmal im halben Jahr besuchen und habe ihn da. Da habe ich bessere Chance, als hier auf dem Land es hinzubekommen.
Genau, aber gar nicht mal so sehr, weil die Praxis das nicht anbieten kann, im Sinne von, wir haben die Räume nicht, sondern wir haben das Personal nicht. Also das ist der wahrscheinlich sogar größere Faktor, weil auf dem Land hättest du ja relativ einfach Möglichkeiten auszubauen. Das hast du dann in der Stadt wiederum nicht. Oder nicht so einfach, müsstest du dann neue Räumlichkeiten holen. Ich habe das Gefühl, dass die Praxen, und das, ich weiß das ja wirklich aus erster Hand, strugglen, Dienstleistungserbringer zu bekommen. Angestellte Zahnärzte, Prophylaxekräfte, auch nicht überall, aber on average. Ne? Und weil es nicht genug Leute gibt, die in den Gebieten arbeiten möchten, werden zu wenig Dienstleistungen angeboten. Also die Dienstleistungskapazität ist schon einfach nicht da.
Logisch, aber auch räumliche Kapazität ist auch ein Problem.
Ja, aber die wird ja nicht geschaffen, weil du baust ja keine Räume aus, wenn du weißt, ich kriege die eh nicht voll mit Leuten. Das ist ja das Ding. Die würde ja folgen, wenn wir genug Leute hätten.
Ja, also genug Patienten gibt es ja tendenziell, ja?
Ja, genau. Es gibt Demand und es gibt auch eigentlich die Kompetenz grundsätzlich oder den Willen, wenn du das Angebot nicht schaffen kannst, weil du nicht, keine Ahnung, wenn du 1000 Boote bauen sollst, aber du kriegst nicht genug Holz gefällt oder findest nicht genug Wälder, dann nimmst du die Aufträge nicht an. Ne? Dann sagst du, ich kann nur 500 Boote bauen, weil ich habe nur 10 Holzfäller.
Also ihr seht es, es ist das typische Henne-Ei-Problem. Also ich finde das auch super, Stefan argumentiert mehr. Es ist Nachfragethema, es fragen auf dem Land weniger nach. Ich würde eher argumentieren, würde ich sagen, es kann nicht angeboten werden, weil zu viel zu tun ist, weil einfach die Leute, die da sind, voll belegt sind. Es ist eine Mischung, die Wahrheit liegt da in der Mitte wahrscheinlich mit einigen Ausschlägen.
Es wird nachgefragt, aber nur durch die High-Quality-Sachen. Ich bin bei dir. Also Prophylaxe wird ja nachgefragt, aber es wird nicht angeboten, weil man nicht genug Leute hat, die es abarbeiten können. Wir haben es ja gerade in Plettenberg. In Plettenberg haben wir pro Arzt viel mehr Prophylaxe und eine viel höhere Vorlaufzeit als in Herne, wo wir zwar genug Leute haben, aber wo die Nachfrage in den Markt reingegeben werden muss. Ein Stück weit, weil die Konkurrenz viel höher ist, weil du Prophylaxe an jeder Ecke kriegst.
Ja, und dann hast du noch zusätzlich, nicht nur, dass das nicht schon genug ist, dass du einfach viel zu viele Patienten pro Zahnarzt auf dem Land versus der Stadt hast. Schau dir mal das Durchschnittsalter der Zahnärzte in Stadt und auf dem Land an. In städtischen Gebieten 48 und ländlichen Gebieten 6 Jahre älter. Überleg dir mal, was das nachher auseinandergeht. Das heißt, wie viele gehen da in Rente? Wie viele Patientenstämme werden auf die verbleibende Praxis verteilt? Das heißt, wenn du das extrapolierst, bist du in 10 Jahren, eher bei 3000 Patienten pro Zahnarzt auf dem Land. Und in der Stadt wirst du tendenziell ungefähr gleich bleiben, weil du noch sehr, sehr viel Lebenslaufzeit da vor dir hast. Ich finde, das ist absolut krass. Als ich die Zahlen zuerst gesehen habe, habe ich gesagt, okay, die muss ich mit Stefania und unseren Zuhörerinnen teilen, weil ich glaube, eigentlich brauchst du da so einen Vorschlaghammer auf dem Kopf, was da eigentlich gerade passiert. Und der dritte Punkt ist, längere Anfahrtswege und Wartezeiten in ländlichen Regionen. Du hast natürlich dadurch, dass du nicht in jeder Straße einen Zahnarzt hast, fährst du. Ich fahre zu meinem Zahnarzt fast eine Stunde. Das sind 60 Kilometer oder so, 55 Kilometer. Das heißt, ich fahre eine Stunde hin, dann bin ich da. Ich habe keine Wartezeiten für ENAF, aber ich fahre auch eine Stunde wieder zurück. Ja, das heißt, es ist gewaltig vom Anfahrtsweg. Ne? Auf dem Weg dorthin gibt es wahrscheinlich auch Praxen, aber es ist schon mehr als mal eben von U-Bahn-Station zu U-Bahn-Station oder eine Haltestelle mit dem Bus zu fahren oder mit dem ÖPNV. Das ist auf dem Land anders. Also ich als Landei kann da ein Lied von singen und das hört auch bei den Zahnärzten nicht auf. Das geht bei den Hals-Nasen-Ohrenärzten, bei den Urologen, bei den Augenärzten, bei den Röntgenologen. Also es ist ganz egal, über was du sprichst. Du hast halt hier sehr lange Anfahrtswege. Das erhöht aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Verbindlichkeit für den Termin. Ne? Wenn du einen Termin hast in 3 Monaten und hast eine lange Anfahrt, dass du den Termin kurzfristig absagst, das ist auf dem Land sehr viel schwieriger, weil du dich selber so doll auf diesen Termin hin organisieren musst als in der Stadt. Ne? Weil du so viel Rüstzeiten auch hast. Aber das ist nur nochmal ein kleiner Punkt. Und da würde ich sagen, Stefan, wir haben schon über eine Stunde gesprochen. Ich würde sagen und vorschlagen, die nächste Show machen wir auf der IDS am Freitag. Ist eine Live-Show um 11 Uhr auf dem Stand von XO. Den Standnummer habe ich nicht, aber kann ich nochmal reinschreiben in die Shownotes. Da machen wir eine Live-Tattle-Late-Night-Show. Ihr seid herzlich alle eingeladen. Und das Thema machen wir beim übernächsten Mal weiter. Das machen wir in unserer April-Ausgabe. Sprechen wir über die Demografie und da geht's ab Thema 4 weiter und da Digitalisierung und Telemedizin als Antwort auf demografische Herausforderungen. Da gehen wir so ein bisschen in die Lösungsfindung rein, was man hier so machen könnte oder müsste. Auch das ist ein kleiner Blick in die Kugel, aber wie gesagt, ich glaube, es ist immer leicht, auf Probleme hinzuweisen und dann nicht auch irgendwie mal zumindest zur Diskussion zu stellen, was man da machen kann. Und ich glaube, wir diskutieren da immer schön drüber und haben da vielleicht ist 40% von dem, was wir sagen, verkehrt, aber das eine oder andere wird nicht so verkehrt sein und vielleicht hilft das ja so ein bisschen den Horizont da zu erweitern. Also auf jeden Fall, Stefan, ja, hat wieder Spaß gemacht.
Ja, und ich freue mich auch auf die IDS. Also das ist ja unsere letzte Show vor der IDS. Christian, wo findet man euch denn?
11.2.
11.2?
Alle 11.2.
Ja, dann bei Flash und...
Wir sind in unmittelbarer Nähe vom Flash und Daisy Stand. Also wir liegen da alle auf einer Ecke. Wir haben auch einen richtig schönen Stand uns bauen lassen. Lass dich überraschen, genau. Stefan. Ich hoffe, du kommst mal vorbei.
Ja, sicher. Und wir sind dann in der Halle 10.1, glaube ich, in der Nähe vom Ustomed-Stand. Da hat die Media dieses Jahr, wir haben auch ein bisschen größer, natürlich nicht so groß wie ihr, aber wir haben jetzt auch so, ich glaube 35 Quadratmeter mit einer schönen Bar, Sitzecke. Wenn ihr Bock habt, uns da mal persönlich kennenzulernen. Wir sind da wirklich mit der Media und wir sind auch ein bisschen mit der Klinik da. So, wir sind ja gerade so krass im Recruiting-Game. Also ich habe heute oder diese Woche das Thema Personalgewinnung auf Prio 1 gesetzt, weil, boah, es ist so krass, ne? Wir müssen so viele gute Leute holen, auch so viele, viele Leadership-Positionen, die wir gerade besetzen, um die nächste Ebene vorzubereiten des Wachstums. Ihr könnt ja mal bei uns auf die Seite gucken, wen wir so suchen und wenn ihr sagt, hey, da gehöre ich dazu oder auch nicht, auch wenn einfach nur quatschen, auch cool. Also das ist das beste Networking-Event, das es innerhalb dieser 2 Jahre gibt. Alle sind da, alle treffen sich, alle trinken was zusammen, essen was zusammen und vielleicht kommt was Geiles bei raus, egal in welche Richtung.
So wird es auch sein. Ich freue mich. Also, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir haben eine absolute Messeneuheit. Könnt alle sehr gespannt sein. Das gab es von uns auch noch nie. Da haben wir wirklich mal die Innovation so ein bisschen klingeln lassen. Und 11.2 Optikstand. Ich werde auch selber da sein. Ich werde aber auch überall mal so ein bisschen, ich bin auf mehreren Vorträgen irgendwo gebucht. Ein paar interessante Sachen gibt es. Ich mache so einen Vortrag über künstliche Intelligenz auf Englisch vor europäischen DSOs. Das finde ich ganz interessant. Dann treffen wir uns zur Dental Late Night Show. Das finde ich super spannend. Und noch so ein paar andere interessante Sachen. Also ich glaube, es gibt wirklich genug Berührungspunkte und Kontaktpunkte. Und wir freuen uns auf jeden, der mal zukommt, entweder zu Stefan kommt oder zu mir kommt. Und zusammen werdet ihr uns auch antreffen auf dem einen oder anderen Stand. Und wir werden da wie gehabt immer ein offenes Wort haben und freuen uns einfach mit jedem zu quatschen.
Und kommt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag früh dabei und registriert euch, wenn ihr Zahnärzte oder ZFAs seid, um gegen mich zu spielen, um 3.000 Euro, in Cash, im Koffer, in Bar. So, es wird mega lustig, es wird richtig geil, es kostet auch nichts, sich zu registrieren, einfach Karte reinschmeißen, ich glaube Telefonnummer, E-Mail und dann seid ihr da in diesem, ziehen das dann per Tombola live am Freitagmittag. Und ich glaube, 15 Uhr Freitag ist das Spiel.
Und Stefan, du hast es ja so geschickt gemacht, dass du deine Teilnehmerbedingungen so konstruiert hast, dass ich nicht dabei sein kann, weil ja, du weißt, dass du dann Arsch voll kriegen würdest.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann, aber das ist ja mal wieder klar. Ne? Dann werden die Regeln dann halt so zurechtgebogen, dass es dann passt. Also, geht zu Stefan, schlagt ihn, ich feuer euch an. Ne? Stefan muss da runterkommen, er muss verlieren. Also insofern, ich feuer euch an. Und habt alle viel Spaß.
Also es wird Wissen, Geschicklichkeit, das wird richtig lustig. Das werden coole Games. Wird lustig.
Also insofern, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wir sehen uns in absoluter Kürze auf der EDS. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.